The Real World, der ehrliche Podcast.
Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen.
Es geht um die Liebe.
Das mit dem Sparkle, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück.
Was ist das jetzt für eine deprimierende Botschaft?
Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
Hallo und herzlich willkommen zu The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Ich weiß nicht genau, welches Wissen ich voraussetzen kann, wer mich hier gerade hört, ob ihr alle auf Instagram seid oder auch nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder, der unseren Podcast hört, auf Instagram täglich abhängt und es vielleicht nicht alle mitbekommen haben, was wir dort vor einer kleinen Weile gepostet haben. Wie es aber alle wissen, im Dezember haben wir uns von euch verabschiedet in eine kleine Urlaubs-Winterpause. Also Julia hat den Januar über Urlaub gemacht und wir haben das so als kleine Winterpause nutzen wollen und haben uns damit verabschiedet im Dezember in der Folge, in der wir uns Fragen fürs neue Jahr gestellt haben. Und irgendwie war das vom Thema her ja schon so ganz passend, weil wir uns gefragt haben, was war wichtig, was gehen wir nächstes Jahr an, was wird kommen. Und auch wenn wir, ich schwöre es wirklich, zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass es so kommen wird, aber nun hat es vielleicht ganz gut gepasst, dass das tatsächlich unsere letzte gemeinsame Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast, war. Also auch alle, die jetzt vielleicht seit Januar, Februar, März gewartet haben und sich gefragt haben, warum kommt hier keine neue Folge? Alle, die noch nicht das große Announcement auf Instagram gesehen hatten, hier announce ich es jetzt nochmal sozusagen für alle, die uns vielleicht nur in ihrer Podcast-App abonniert haben und denen vielleicht gar nicht aufgefallen ist, dass keine Folgen kamen. Wie auch immer, jedenfalls jetzt einmal offiziell auch an dieser Stelle. The Real World, wie ihr es kanntet, in einer Doppelbesetzung als ehrlicher Podcast von Nicola und Julia, ist Geschichte. Es ist vorbei und diese Folge jetzt hier wird erstmal eine Art, ja, Abschlussfolge, eine Folge, in der ich nochmal eure Fragen beantworte, in der ich ein bisschen erkläre, was passiert ist, was passieren wird und auch einen Ausblick geben will auf das, was eventuell kommen kann, wo ich auf euer Feedback hoffe, auf Rückmeldungen von euch. Ja, das werde ich in dieser Folge machen. Ich hatte auf Instagram nachgefragt, welche Fragen ihr jetzt habt zum Ende oder nach dem Ende oder zur Zukunft. Und ich hatte mir vorher auch schon ein bisschen überlegt, worüber ich in der Folge sprechen will. Aber eure Fragen waren natürlich super und haben das meiste einfach wirklich aufgefangen oder aufgegriffen, was ich sowieso in meinem, ja, nennen wir es mal ganz hochgestochen Skript, das war ein Zettel mit ein paar Stichpunkten, was ich da schon stehen hatte. Daher werde ich mich mehr oder weniger an euren Fragen jetzt so ein bisschen entlanghangeln und die beantworten und am Ende auch noch darüber sprechen, wie es eventuell vielleicht oder auch nicht weitergehen kann, was also meine Gedanken dazu sind. Aber zuallererst möchte ich mich bedanken für das wunderschöne Feedback oder es ist auch ein bisschen trauriges Feedback, was kam eben zu unserer Verkündung, dass es jetzt erstmal so nicht weitergeht, dass Julia sozusagen den Podcast verlässt, beziehungsweise dass er in der Form, wie er bisher war, endet. Also ich habe sowohl die Kommentare unter dem Post als auch die Nachrichten an mich direkt oder an den Account direkt oder so waren wirklich so, so schön, wo ich einfach wieder gesehen habe, okay, das war auch immer der Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben, weil wir so genau die richtigen Leute erreicht haben, nämlich euch. Und für diese ganze Unterstützung und ich habe es auch schon öfter gesagt, ich weiß, aber es war wirklich in so meiner Wochenbettzeit und so war es wirklich so oft so viel wert, die Nachrichten, die ich von euch bekommen habe. Und da hat sich so vieles bewahrheitet von dem, was ihr mir geschrieben hattet. Es waren so vermeintliche, ja, Binsenweisheiten, so im Sinne von, es geht vorbei, es wird besser. Aber das hat schon immer wirklich was gebracht, das zu lesen oder zu wissen, so, also jetzt habe ich es auch erlebt und will es auch am liebsten irgendwie weitergeben, so als Weisheit, dass man wirklich dran glauben darf. Und das hat mir eben, habe ich auch schon oft gesagt. Aber da seht ihr mal, wie wichtig es für mich war. So. Und daher war mir eben auch wichtig, dass ihr alle wisst, dass es jetzt nicht daran liegt, dass ich ein Kind bekommen habe und jetzt plötzlich ein ganz anderer Mensch bin und keine Lust mehr habe, diesen Podcast zu machen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Auch eure Fragen haben mir gezeigt, dass euch ja tatsächlich auch dieses ganze Mama-Baby-Thema durchaus interessiert. Und deswegen werde ich auch dazu gleich eure Fragen beantworten. Jetzt fange ich aber einfach mal mit so, ich habe so ein bisschen das alles geordnet nach dem, was am häufigsten gefragt wurde. Und man soll sich natürlich eigentlich immer das, worauf alle warten, bis zum Schluss aufheben. Aber irgendwie sind wir es euch jetzt ja auch nach so einer so langen Wartezeit auch mal irgendwie schuldig, hier irgendwie mal zu erklären, was ist eigentlich irgendwie los. Und deswegen fange ich jetzt einfach mit euren Fragen an. Also was wirklich viele gefragt haben, warum gibt es denn jetzt nicht noch eine gemeinsame Abschlussfolge? Was ist da denn jetzt irgendwie, was spricht da dagegen? Warum klappt das nicht? Und dazu kann ich auch, ich habe es ja gerade schon gesagt, einfach sagen, dass es wirklich bei der Folge im Dezember einfach noch gar nicht absehbar war, dass das die letzte Folge sein wird. Und dann einfach sozusagen sich viele organisatorische und sonstige Probleme so aneinandergereiht haben. Dann kam eben diese lange Urlaubspause von Julia im Januar. Und in dieser Zeit hatte sich dann eben auch plötzlich ganz viel entwickelt. Und da ist das dann auch alles irgendwie so entstanden, so dass es für sie aktuell aus zeitlichen und sonstigen Kapazitäten einfach nicht möglich ist, jetzt noch mehr Folgen aufzunehmen. Und jetzt gerade, als ich diese Folge aufnehme, hat sie auch Corona. Und so, dass wir einfach irgendwie entschieden haben oder gesagt haben, ich mache das jetzt sozusagen alleine, weil ich auch gut über die Dinge sprechen kann, die jetzt geplant sind, die ich vorhabe. Und solange auch bei ihr irgendwie noch nicht alles fix und spruchreif ist, kann sie sowieso nicht wirklich was sagen. Und wir sind euch ja durchaus auch schuldig, dass sozusagen, ja, wir euch nicht irgendwie mit irgendwelchen Floskeln irgendwie hier abfrühstücken. Sagt man das so? Keine Ahnung. Und deswegen kann ich einfach über all das reden, was mich betrifft und was ich so vorhabe und was ich erzählen kann. Und das ist einfach das, was dahinter steckt. Dann haben auch ganz viele gefragt, warum will Julia nicht mehr weitermachen? Das ist natürlich jetzt auch nicht an mir, überhaupt Sachen zu beantworten, die nur Julia beantworten kann. Also dazu kann ich einfach nur sagen, was wir auch schon gepostet haben. Sie steigt aus, weil sie sich beruflich in eine andere Richtung entwickelt. Und das ist wirklich was, wo ich auch einfach nur sagen kann, das unterstütze ich komplett. Ich bewundere jeden, der irgendwie neue Wege geht. Ich finde das wahnsinnig mutig, wenn Leute sich für sowas entscheiden. Und ich bin total gespannt, wie das da weitergeht und wohin genau der Weg führt. Und es hat auch jemand sozusagen auch gefragt, ja, was sind denn Julias Zukunftspläne, was sind deine Zukunftspläne? Also mir gibt es nichts Spektakuläres sozusagen in Zukunftsplänen zu verkünden. Also ich bin bei Iconist und freue mich da im Laufe des Jahres wieder hin zurückzukehren mit voller Kraft. Jetzt aber erstmal sozusagen zu meinen Zukunftsplänen mit dem Podcast. Dazu komme ich noch. Und wie gesagt, was Julias ganz genaue Pläne betrifft, das muss und soll sie erzählen. Und da schaut ihr am besten bei ihr auf Instagram vorbei. Ich bin sicher, dass sie euch da auf dem Laufenden halten wird. Dann hat jemand gefragt, ob ich überrascht gewesen bin. Also ich glaube, man kann ja auch einfach ganz klar an dem sehen, dass wir das jetzt nicht mehr geplant gekriegt haben, also dass es wirklich sozusagen geendet hat mit einer Folge, von der wir nicht wussten, dass es mit der endet und wir dann keine Folge mehr einplanen konnten, dass es durchaus sozusagen überraschend war. Und ich habe ja auch die Tage mal gepostet, dass ich in dem Disney-Podcast Feenstaub und Mausohren zu Gast war. Ich weiß nicht, wer von euch aus The Real World Entzugserscheinungen gespeist sich dann diesen Podcast angehört hat, der wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich endlich mal mit jemandem sprechen konnte, der so komplett dieses ganze Disney-Thema versteht und warum es nicht absurd ist, als erwachsene Frau eine Disney-Reise zu machen. Jedenfalls habe ich in diesem Podcast auch sehr viel Werbung für diesen Podcast gemacht, sodass ihr daran auch einfach seht, das ist jetzt kein langer Plan gewesen, von dem wir euch nicht erzählt haben oder so, sondern ja, noch als ich diesen anderen Podcast, den habe ich jetzt auch schon vor ein paar Wochen aufgenommen, aber da war sozusagen auch noch nicht klar, dass das hier erstmal so in der Form nicht weitergeht. Das waren jetzt eigentlich die wichtigsten Fragen sozusagen, die ihr zu dem ganzen Thema Zukunft, Julia, Abschlussfolge und so weiter gestellt habt. Ich habe jetzt versucht, sozusagen die in ihren unterschiedlichen Formulierungen irgendwie in diesen Blöcken zusammenzufassen und hoffe sozusagen, dass euch das irgendwie das beantwortet, was ihr wissen wolltet. Und wie gesagt, alles Konkrete, was Julia betrifft, wird Julia euch in bestimmt, wie gesagt, dafür haben wir Social Media und da wird es dann bestimmt diverse Infos dazu geben. Und fürs Erste würde ich jetzt hier diesen Themenblock Podcast Julia Zukunft Vergangenheit Abschlussfolge beenden. Später aber natürlich nochmal darauf kommen, was ich jetzt eigentlich vorhabe. Und jetzt aber erstmal zu dem ganzen Blog kommen, was ich da an Mama-Fragen bekommen habe. Das war eigentlich auch ziemlich interessant, was da so gefragt wurde und was ihr da wissen wollt. Und manche Fragen waren sehr speziell, manche waren sehr allgemein. Also zum Beispiel ganz generell hat jemand gefragt, wie ist das Mama-Sein? Und im Dezember haben wir zuletzt darüber gesprochen und inzwischen ist das ja April geworden. Also da hat sich ja wirklich einiges getan. Also der Kleine ist jetzt 8 Monate alt und da liegen schon Welten dazwischen, muss ich sagen. Also es ist schon wirklich faszinierend, wie viel Neues sich da jeweils tut. Es ist wirklich auch richtig krass, wie anstrengend manche Tage, gerade ist wirklich eine ganz gute Phase, aber ich hatte auch gerade da so Dezember, Januar, Februar wirklich auch Phasen, die einfach unfassbar anstrengend waren, wo ich nicht wusste, wie angestrengt man sein kann. Also deswegen habe ich auch gerade immer noch dieses Thema, dass ich richtig Angst habe, mich mit Corona anzustecken, weil ich einfach nicht weiß, wie man das machen soll. Ich sehe auch auf Instagram, dass Leute mit Babys Corona haben und ich denke mir nur, boah, wie würde ich das machen? Es ist so schon alles so anstrengend und fordernd auf diversen Ebenen, sodass ich mir denke, wenn man jetzt noch so einen Virus hat, der einen auch nochmal so runterzieht und fertig macht und sowohl körperlich als auch so, ne, Leute erzählen immer von dieser Müdigkeits- und sonst was Thematik. Ich habe da wirklich nach wie vor Respekt vor und gerade wenn dann auch irgendwie man, dann hat es ja irgendwie der ganze Haushalt, also dann ist auch so dieses mit sich irgendwie abwechseln alles irgendwie schwierig. Also das ist so ein Thema, was mich wahrscheinlich für immer verfolgen wird, keine Ahnung. Ja, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich habe es irgendwann gestern oder so zu jemandem gesagt, es ist irgendwie jeden Tag so und vor allem auch jetzt, wo das alles so anfängt, dass er mich wirklich erkennt, dass er so richtig interagiert, dass man jetzt lachen kann mit ihm und er so ein echter Mensch wird und nicht mehr nur ein Dino-Baby ist, was er einfach lange Zeit war. Dass es wirklich so ein bisschen ist, jeden Tag, wenn ich aufwache, ist so ein bisschen wie Weihnachten. Also so, wenn man an Heiligabend ins Bett ging früher und dann ist man am ersten Weihnachtsfeiertag aufgewacht und dann war immer so dieses, oh, was habe ich jetzt, womit kann ich heute spielen, was habe ich jetzt Neues bekommen, heute ist so. Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl versteht, was ich mit dem meine, das hat man eigentlich so irgendwie jeden Tag. Also ich freue mich jeden Tag auf mein Weihnachtsgeschenk sozusagen. So, als hätte ich jeden Tag was Neues bekommen, was im Wohnzimmer auf mich wartet. Ja, so ist das irgendwie mit dem Kleinen. Also das ist irgendwie jeden Tag schön und wir haben das auch inzwischen so eine relativ gute Routine. Also es ist eine Routine, die, glaube ich, ein bisschen anders ist als bei vielen anderen, weil er ziemlich spät ins Bett geht, aber dafür auch ziemlich lange schläft. Und das wissen ja vielleicht manche, dass das so komplett meinem Biorhythmus entspricht. Und solange das eben so geht und wir nicht in irgendwelche Einrichtungen und deren Öffnungszeiten gezwungen sind, also geht es mir damit ziemlich gut und es funktioniert auch ziemlich gut und es entspricht ihm ja offenbar irgendwie auch. Also es hat auch jemand ganz konkret gefragt, wie ist eure Schlafsituation und ich kann es gerne mal erzählen. Also inzwischen stille ich auch sehr viel weniger, noch nicht ganz, ich habe noch nicht ganz aufgehört, weil auch das ist so ein bisschen so eine Faulheitssache. Also es ist ziemlich, ich habe ja so krass gelitten, aber inzwischen ist es so, dass so abends und nachts stille ich eben noch und er schläft dabei eben super ein und er schläft auch dabei nachts super wieder ein. Und noch nehme ich das mit, solange das irgendwie so für alle funktioniert. Und ja, das macht das Leben, also sozusagen, ich kann jetzt so ein bisschen die Früchte ernten von dem, was ich so die ersten 2-3 Monate vor allem so durchlitten habe. Und auch das ist vielleicht für alle, die das hören und die da irgendwie gerade drin stecken oder das noch vor sich haben oder wie auch immer. Ich würde inzwischen sagen, so das, es hat sich gelohnt irgendwie, dass ich durchgehalten habe. Natürlich vergisst man viel Schmerz und Leid im Nachhinein, aber es ist durchaus so, dass man, wie ich schon gesagt habe, auch dann irgendwann nochmal profitiert von dem, was man gesät hat. Oder man erntet seinen Erfolg. Ach, ich weiß nicht. Also ich habe halt jedenfalls krass gelitten und jetzt irgendwie habe ich es entspannter beim Schlafen, weil ich noch gestillt habe. Aber ich kann auch jeden komplett verstehen, der das nicht macht und der aufhört. Ja, so schlimm wäre es jetzt auch nicht, ihm jetzt nachts irgendwas anderes zu trinken zu geben. Aber so kann ich jetzt wenigstens so ein bisschen mir denken, okay, es hat sich für irgendwas gelohnt, ne? Also genau, Schlafsituation. Er kriegt abends so gegen 8 oder so noch so einen Abendbrei. Ich gebe auch wirklich Gläschen. Ich koche da nichts selbst oder was auch immer. Auch wenn wir tatsächlich, wie so Klischeeopfer, inzwischen einen Monsieur Cuisine besitzen. Das ist der Thermomix von Lidl. Und so dachten, dass wir damit jetzt irgendwie Essen kochen, weil wir jetzt ja ein Kind haben. Also bisher habe ich irgendwie so dreimal Pastinakensticks gedünstet. Auch was, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal tue, Pastinakensticks dünsten. Auch schon diese Wörter, dass die überhaupt in meinem Leben jetzt so eine große Rolle spielen. Aber die sind super, die Pastinakensticks. Da fällt mir auch ein, ich habe keine Pastinaken heute gefunden. Ich muss jetzt vielleicht gleich mal Karottensticks dünsten. Das könnte man auch ohne so ein 400-Euro-Gerät machen. Aber so, das waren bisher die Dinge, die ich getan habe damit. Jedenfalls bekommt er abends aber nichts gedünstet und nichts gekocht, sondern den Brei aus dem Gläschen. Und danach geht's dann so ins Bad und er hat schon kleine Zähnchen und die muss man wohl putzen, das wusste ich nicht. Und das kann man aber wohl am Anfang noch mit Wattestäbchen machen und das macht meistens mein Mann. Diese Abendroutine und in der Zeit gehe ich irgendwie duschen und mache mich fertig. Und dann treffen wir uns im Schlafzimmer und da, wenn ich Glück habe, sozusagen schläft er dann beim Stillen ein. Und dann kommt meine Me-Time, also dann schläft er und es ist irgendwie 10 oder so. Und das ist ja für mich noch sozusagen total früh am Abend und dann kann ich noch irgendwie so ein bisschen Dinge tun. Also zum Beispiel habe ich in der Zeit die Bachelor-Staffel geguckt und Love is Blind geguckt und Der Discounter geguckt und Prominent getrennt geguckt. All diese Sachen, also Bachelor, habe ich tatsächlich so vorhergesehen, dass das so passieren könnte. Also die beiden Finalistinnen hat man ja eh vorhergesehen, ne? Und dass Anna, also sorry für alle, die, Achtung, ich spoiler jetzt. Ich weiß nicht, wann diese Folge irgendwie kommt und ob dann das Finale. Ich bin auch immer verwirrt, weil ich das alles sozusagen immer schon eine Woche vorab gucke und deswegen weiß ich oft nicht, wann dann was im Fernsehen kommt. Aber ich fand das Finale schon relativ spektakulär, weil man relativ lang auf die falsche Fährte geführt wurde. Und ich fand dann auch wirklich irgendwie schön, wie dann die Auflösung in dieser komisch geschnittenen Sendung mit Frauke Ludowig vonstatten ging, wo ich dann mal wieder kurz dachte, okay, vielleicht klappt das in diesem Fall ja wirklich. Weil ich hatte so ein bisschen die Bedenken, dass Anna, also für alle, die es nicht gucken, Anna war so eine relativ zurückhaltende Kandidatin, die nie so richtig was preisgegeben hat und wie gut sie ihn jetzt findet, hat sie nie so richtig gesagt. Und das ist ja oft was, was dann Männer so total anfixt und dann nehmen sie die und am Ende merken sie, okay, da war jetzt gar nichts dahinter, das hat nur so meinen Jagdtrieb geweckt und jetzt habe ich sie und jetzt funktioniert das eben gar nicht, aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Also ich bin gespannt. So, also deswegen weiß ich diese Sachen, weil ich eben diese irgendwie 2 Stunden dann noch habe, bis ich dann ins Bett gehe. Und ich muss jetzt wirklich auf Holz klopfen, der Kleine schläft dann, also wenn ich dann die Sendungen geguckt habe und dann ins Bett gehe, dann schläft er aber durchaus so bis 5, 6, 7. Und dann stille ich ihn wieder und dann schlafen wir nochmal bis 9 oder sowas. Also ich klopfe aber die ganze Zeit, also auch für das jetzt Geräusch, es muss jetzt mal sein, weil das natürlich gerade irgendwie für mich ein super Rhythmus ist und mit dem komme ich gut klar. Und vielleicht bleibt es noch ein bisschen so. Ich weiß, ich habe natürlich auch gelernt, alles kann sich irgendwie minütlich ändern. Von Tag zu Tag kann sich ändern. Zeitumstellung war mega nervig. Irgendwie der Rhythmus war gerade so gut. Und dann kommt diese Zeitumstellung. Und wir haben dann zwar versucht, irgendwie erstmal noch die alte Zeit so ein bisschen beizubehalten. Aber irgendwie hat er das, glaube ich, auch gemerkt. Und ja, also ich hasse es noch viel mehr mit dieser Zeitumstellung. Jetzt natürlich mit Baby. Dann hat auch jemand gefragt nach Mental Load und Aufteilung und ja, das sind Themen und das sind nervige Themen und ich weiß, dass mein Mann total viel macht und trotzdem habe ich irgendwie immer wieder das, also und auch viel mehr macht als ganz, ganz viele, die ich kenne und gerade hat er auch wieder Elternzeit und weiß ich nicht, trotzdem ist es irgendwie immer so, also gefühlt ist es so, dass wenn ich einen Termin mache oder wenn ich irgendwas vorhabe, dann muss ich das irgendwie, also habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich da viel mehr so abmelden oder das sagen, dass ich dann da nicht da sein werde, als er das tut oder als es irgendwie so sich selbstverständlich anfühlt. Also es ist dann schon so, dass er irgendwie einfach mal auch so Trips plant und mir das dann so sagt. Und dann ist aber nur normal, dass ich natürlich in der Zeit da bin, also es ist natürlich auch normal, ne? Aber wenn ich jetzt andersrum, fühlt es sich irgendwie anders an. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Das ist jetzt auch irgendwie gar nicht als Vorwurf oder als irgendwas, was er falsch macht oder so gedacht, sondern es ist irgendwie nur so, als wäre das so ein gewachsenes Ding, also auch gesamtgesellschaftlich gesehen, dass das irgendwie geht, dass er das einfach sagt und dass es bei mir irgendwie anders ist, sich irgendwie anders anfühlt und sich irgendwie mehr nach einer Ausnahme anfühlt, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin dann da und da weg. Und dann ich so fragen muss, ob er dann da auch komplett hier sein kann. Und bei mir ist es irgendwie so, dass es dann so klar ist, dass ich dann komplett hier bin. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, das ist ein Thema, was viele haben, auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Aber das ist jetzt sowas, ich kann es nicht so richtig fassen. Ich hoffe, ich konnte es irgendwie einigermaßen verständlich beschreiben, wie sich dieser Aspekt zumindest gerade manchmal so anfühlt. Und auch, weil jemand sagt mit Mental Load, es ist schon irgendwie so, und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe darüber mit Lilly Hollunder auch tatsächlich beim Iconista-Abend irgendwie gesprochen. Die war da so relativ pragmatisch und hat gesagt, ja, manche Sachen wissen Männer halt einfach nicht oder manche Sachen vergessen Männer eben einfach. Und das hat mir so ein bisschen nicht so, ich liebe sie ja und ich liebe ihr Buch und wie sie auch das macht mit Muttersein und wie sie das alles so sieht. Aber ich denke mir so, dürfen wir es so leicht machen, dass wir einfach das, auch meine Mutter sagt das oft, ja, das machen Frauen halt lieber oder irgendwie sowas. Aber mir widerstrebt das manchmal so, weil ich mir denke, warum, zum Beispiel, er fragt mich immer, wo irgendwas ist, aber schon bevor er überhaupt danach gesucht hat. So, wo sind die Gläschen, wo sind die Becher, wo ist die Trage, wo ist dies, wo ist das? So, als wäre ich die, die das weiß und er macht es zwar, aber ich muss schon so sagen, wo alles ist. Und ja, keine Ahnung. Das ist so manchmal das, was mich irgendwie so triggert und wo ich dann auch irgendwie vielleicht übermäßig aggressiv reagiere auf so Fragen wie, wo ist das? Weil das für mich dann immer noch für das größere Thema steht. Also für dieses, ist doch einfach deine Verantwortung jetzt, die Sache zu machen. Dann mach sie auch komplett und nicht nur so ausführend, sondern auch mit der kompletten Gedankenarbeit dahinter. So, also das ist da manchmal so ein bisschen das Thema für mich. Gut, genug dazu. Bist du jetzt eine Mutti-Mutti, wurde ich gefragt. Was ist eine Mutti-Mutti? Also ich kann sagen, das habe ich auch, glaube ich, in der Folge im Dezember auch schon mal gesagt, dass ich jetzt natürlich so Mutti-Mutti, es klingt so mega despektierlich, ne? Dass ich so Dinge, die man als Mutter oder Vater tut oder tun muss, jetzt natürlich viel besser verstehe oder viel mehr Verständnis für manche Sachen habe, die einem sonst vielleicht so ein bisschen freakig erscheinen. Zum Beispiel Kinderflohmarkt. War hier, ich wohne ja in Prenzlauer Berg. Kürzlich bin ich zufällig über so einen Kinderflohmarkt gestolpert und bin mega begeistert, weil einfach so Sachen, die ich schon auf Instagram gesehen hatte, die so 30, 40 Euro kosten, habe ich das so für 2-3 Euro kaufen können. Also sowas ist jetzt so komplett mein neues Guilty Pleasure und so guilty ist es halt eben gar nicht, weil es mega nachhaltig und günstig und alles ist. Solche Sachen mache ich jetzt. Also ich habe auch schon wieder den nächsten Besuch eines solchen Flohmarkts geplant und freue mich schon drauf. Andererseits bin ich aber, glaube ich, schon noch sehr viel so, wie ich vorher war. Also ich habe kürzlich auch eine Freundin getroffen, also eine frühere Freundin getroffen, mit der ich früher auch YouTube gemacht habe und die mich wirklich so aus Zeiten kennt, wo Kinder noch gar kein Thema waren und mit der ich sehr viele lustige Sachen gemacht habe. Und die meinte dann, ja, du bist eigentlich genauso wie immer, nur jetzt hängt halt da vorne so ein Kind an dir dran. Und sowas beruhigt mich dann auch immer ein bisschen oder freut mich auch, weil ich schon auch Freundinnen hatte, die einfach wirklich anders geworden sind und mit denen ich dann auch einfach wirklich nichts mehr anfangen konnte. Und ich immer so ein bisschen davor Angst davor hatte, so verändert sich das Gehirn. Jetzt habe ich nur noch Angst, wie sich durch Corona das Gehirn verändert. Da habe ich ja kürzlich diese schlimmen Bilder gesehen, dass diese Masse im Gehirn sich so verändert. Ja, also das ist meine neue Angst und nicht mehr die, dass sich durchs Muttersein mein Gehirn verändert, weil das hat es eigentlich nicht. Und ja, deswegen Mutti ja, Mutti, Mutti nein. Vielleicht kann ich die Frage so beantworten. Und vielleicht passt dazu auch eine Frage, wie haben sich deine Freundschaften seit der Mutterschaft verändert? Und auch da kann ich sagen, also ich habe eine Freundin, die auch wirklich keinen Kinderwunsch hat und kein Kind will. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass die so, als ich in dieser wirklich schlimmen Wochenbettzeit war, da hat die zwar schon auch immer so gefragt, aber da hat die wenig sich so bei mir gemeldet mit so ihren Themen. Und ich weiß nicht genau, wahrscheinlich eben auch, wenn man so denkt, ja, dafür hat sie jetzt gar keinen Kopf mehr oder irgendwie so. Und dann war ich so ein bisschen, dachte ich, Mist, kriegen wir da irgendwie die Kurve? Und das hat sich jetzt aber wieder komplett normalisiert. Also da sind wir wieder, ist alles wie immer. Also weil ich auch von mir weiß, dass mich früher manchmal, wenn, als ich noch kein Kind hatte und Freundinnen Kinder bekommen haben, dann habe ich mich, ich weiß, dass es gar nicht berechtigt war sozusagen, sondern sehr irrational, aber trotzdem habe ich mich dann oft so zurückgelassen gefühlt oder so wie verraten. Und da hatte ich eben so ein bisschen, dachte ich, das könnte auch so sein, weil darüber hatten wir auch oft schon gesprochen und es ist eben nicht so gekommen. Und es freut mich sehr, dass ich das sozusagen, dass ich das so toll hinkriege. Nein, dass ich eben, dass wir das so, dass es so funktioniert hat. So, und sich von mir keiner zurückgelassen fühlt. Also sie zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob sich andere Leute zurückgelassen fühlen. Eigentlich habe ich guten und schönen Kontakt so zu den meisten, mit denen ich vorher auch Kontakt hatte und so. Und man freut sich sehr, wenn Leute sich nach einem erkundigen und irgendwie fragen, wie es einem geht, wobei diese Frage oft sehr schwer zu beantworten ist. Es hat auch jemand sehr Nettes hier in den Fragensticker geschrieben, wie geht es dir? Und das fand ich total schön, weil das ist so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht wissen, was macht Julia, oder ich will auch gar nicht wissen, wie viel schläft dein Kind, sondern ist so ein bisschen egal, sondern sag einfach mal, wie geht es dir? So, deswegen ist es wirklich schön, wenn Leute oder auch mit Freundinnen eben in dieser Zeit, wo man vielleicht auch nicht bei der Arbeit zusammen ist oder sich irgendwie nicht so viel sehen kann, dann einfach fragen, wie es einem geht. Es ist nur sehr schwer, das zu beantworten, weil einfach es so viele Bereiche gibt. Ne? Es gab jetzt dieses Thema mit dem Podcast, es gibt irgendwie jeden Tag diese Sachen mit Kind, es gibt irgendwie die Beziehung, es gibt so den Alltagsstress, jetzt ist auch noch Krieg. So, es sind so viele Bereiche, sodass man das natürlich sehr, sehr schwer beantworten kann, wie es einem geht. Aber es ist trotzdem schön, wenn es jemanden interessiert. Und ich versuche auch, also das war ja auch sozusagen eine Frage, wie es mir geht. Also ich bin im Alltag oft genervt und gestresst, auch tatsächlich so einfach durch meine Wohnsituation. Das war ja auch ein Thema in der Dezemberfolge, dass das echt nicht leicht ist mit dem, es klingt so profan, aber es ist einfach, das Leben ist mega umständlich geworden. So, ne? Also ich glaube, alle, die Kinder haben, werden das wissen. Also ich wohne im 5. Stock ohne Fahrstuhl. Es ist jetzt irgendwie noch so halb Winter. Der Kleine muss, wenn er rausgeht, irgendwie so eine Art Anzug anziehen. Aber theoretisch im Auto sollen die eigentlich nichts mit Kapuze oder auch nicht so Schneeanzug oder sowas anhaben. Das heißt, wenn wir mit dem Auto zum Beispiel irgendwo hinfahren wollen, was jetzt auch echt nicht oft passiert, auch wegen dem, was ich jetzt gleich erzähle, dann ist es so, dann muss man ihn eigentlich oben erstmal anziehen, dann muss man da runtergehen durch dieses Treppenhaus, in dem oft Leute sitzen und rauchen und es ist eklig und nervt mich und ne. Dann muss man irgendwie das Auto suchen, hier Prenzlauberg, es gibt irgendwo Parkplätze, irgendwo steht es dann. Dann ist da der Maxi-Cosi drin, dann muss man ihm eigentlich eben den Anzug wieder ausziehen, um ihn in diesen Maxi-Cosi zu schnallen, dann muss man mit dem Auto irgendwo hinfahren, dann muss man ihm den Anzug wieder anziehen, um dann mit ihm spazieren zu gehen, so und so weiter. Und dann kommt man hier wieder zurück, dann ist er eingeschlafen im Idealfall in dem Maxi-Cosi, hat aber den Anzug nicht an, dann muss man irgendwo weit entfernt parken, muss ihn dann theoretisch eigentlich wecken, um den Anzug wieder anzuziehen, um dann ihn die 5 Stockwerke hoch in die Wohnung tragen zu können. So, also das ist jetzt sowas mega Profanes eigentlich, aber aus sowas besteht halt einfach der Alltag. Und das ist echt irgendwie einfach anstrengend. So. Und deswegen bin ich es wirklich nach wie vor, dieses Thema mit, ich muss hier weg. Ich verstehe nicht, warum hier so viele Menschen, ich bin ja nicht die Einzige, die in so einem Haus mit 5 Stockwerken wohnt. Und die anderen Leute haben auch oft keinen Balkon oder kein, weiß ich nicht, noch versifftere Treppenhäuser, wobei uns das schon echt eklig ist. Ich verstehe eigentlich nicht, ehrlich gesagt, warum hier so viele Leute mit Kindern wohnen. Meine einzige Theorie ist inzwischen so, man wohnt hier eben ohne Kind, so wie Tim und ich eben in so einer unnützen Pärchenwohnung. Und dann kriegt man das Kind und dann kommt man hier aber auch nicht mehr weg, weil man dann plötzlich sich nach eben 5 Jahren zu dem Mietpreis, den man zahlt, keine andere größere Wohnung mehr leisten kann. Und dann muss man hier bleiben und deswegen sind hier jetzt alle mit den Kindern. Und also es sind ja auch überall Scherben, auch auf den Spielplätzen. Also das Kind hat schon so viel gekifft in seinem Leben, glaube ich, wie all meine Freunde in Bayern zusammen in ihrem ganzen Leben nicht. So ist es hier halt einfach. Und auf welche Frage war das jetzt die Antwort? Auf wie geht es dir? Ne? So, das sind so die Kleinigkeiten im Alltag. Dann overall sozusagen geht es mir natürlich gut, weil das ist echt schön und mega süß und ich bin so auf jede Sache, die irgendwie neu kommt, ist, also, ne, er isst super gut den Brei, es gab gar kein Problem, er kann jetzt schon die Pastinakensticks in die Hand nehmen und so mehr oder weniger kauen. Er ist gesund, das ist alles super. Da bin ich, da muss ich auch auf Holz klopfen. Über all das bin ich natürlich total glücklich, ne? Dann andererseits, wie gesagt, ist immer noch hier diese nervige Sache mit Corona. Dann natürlich noch viel schlimmer diese ganze Ukraine-Sache, wo ich auch noch eine Phase hatte. Also meine Oma hat noch ein Haus mit einem Bunker in Nürnberg. Und dann war ich schon kurz so, okay, müssen wir jetzt alle nach Nürnberg? Müssen wir zu meiner Oma ziehen, weil sie das Haus mit dem Bunker hat? Weiß ich nicht. Also wir haben auch Leute Links geschickt zu so Care-Paketen. Das ist dann irgendwie alles so, dann denkt man sich, das arme Kind wird geboren und alles ist einfach nur schrecklich. Da geht es einem natürlich nicht gut. Also so deswegen, wie gesagt, ist diese Frage einfach mega komplex zu beantworten, weil es so viele Bereiche gibt. Aber vielleicht haben euch jetzt diese Ausführungen schon mal kurz irgendwie ein bisschen einen Einblick geben können. Genau, also dann war noch die Frage, wie geht es dem Kind und wie haben sich die Freundschaften verändert? Das, glaube ich, haben wir jetzt schon mehr oder weniger besprochen. Dem Kind geht es gut. Ich glaube schon wieder auf Holz. Es hat auch jemand gefragt, ob ich das Baby gegen Corona geimpft habe, weil auch sie irgendwie für ihre Schwester oder so das gerade recherchiert. Und da kann ich nur sagen, ja, ich habe das Baby gegen Corona geimpft. Und also es gibt hier natürlich jetzt keinerlei medizinische Ratschläge, was auch immer. Aber man kann sich darüber auch sehr gut informieren, unter anderem zum Beispiel auf www.u12schutz.de. Und jeder, der dazu irgendwelche Fragen hat zu dem Prozedere, also ich kann natürlich nichts Medizinisches und so beantworten, aber ich kann nur sagen, er ist geimpft, bisher zweimal. Ich bin super froh drüber, auch wenn Omikron ist eine Immun-Escape-Variante, so, aber ich habe ein besseres Gefühl, wenn sozusagen das Immunsystem schon in irgendeiner Form trainiert ist, wenn es, falls, wann auch immer es dann mit dem Virus konfrontiert wird. Und wenn irgendjemand Fragen hat zu dem Prozedere Off-Label-Impfung, wie komme ich da dran? Ich hatte es auch schon mal in meiner privaten Story gepostet. So, ich kann euch echt helfen. Ich kann euch sagen, wie das geht. Und ich kann euch eigentlich auch garantieren, wenn ihr sozusagen Interesse habt, mit einem Kind ab 6 Monaten bis unter 5 ist ja noch Off-Label und ist teilweise schwierig zu kriegen. Aber ich kann euch dabei helfen und kann euch eigentlich auch garantieren, dass ihr jemanden finden werdet, der euer Baby, Kleinkind, Kind auch Off-Label impfen wird. Und alle, die das anders sehen, dürfen das natürlich so sehen. Schreibt mir dazu nicht, weil ich bin da ziemlich klar in meiner Meinung und diskutiere da auch nicht drüber. Und es stresst mich auch, wenn mir dann irgendjemand was dazu schreiben würde, so, weil es bringt auch keinem was. So, jeder darf das ja für sich entscheiden. Also mir hat aber auch dazu, also auch auf meine Story, keiner was geschrieben, der das anders sieht. Aber genau, wenn es da irgendwas, dann schreibt mir auf Instagram @nicola.erdmann. Ja, so viel dazu, zu dem, was so passiert und was es so zu erzählen gibt. Jetzt soll es noch kurz um die Zukunft gehen. Also zum einen, zu meiner persönlichen Zukunft. Ich habe tatsächlich eventuell, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es mache, einen Urlaub mit dem Baby geplant. Und zwar schon Ende April. Ich habe ja so das Gefühl, so der letzte Sommer ist mir ja wie so ein Trip durch die Hände gerutscht und im Wochenbettdelirium verloren gegangen. Es scheint ja jetzt leider so, dass dieser Sommer irgendwie nicht ganz so unbesorgt wird. Aber ich muss jetzt auch irgendwie ja eigentlich auch mal wieder raus. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, so einen Trip mit einem Baby zu planen. Er wird dann irgendwie so 10 Monate sein, oder? Ja, 9 Monate, 9,5 Monate. Und manche Leute sagen ja, das bringt keinem was, keiner hat da was davon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss eigentlich mal wieder raus und irgendwie durchatmen. Ich weiß aber nicht, wie gut ich durchatmen kann, wenn ich einfach mega gestresst bin. Zum Beispiel im Batches Moms Podcast hat eine erzählt, dass sie wirklich vor so einer Flugreise mit 2 kleinen Kindern auch eine Therapiestunde gemacht hat vorher. Ich habe da schon krasse Angst davor, kann ich sagen. Auch irgendwie so ein bisschen, dass es dann dort auch gar nichts bringt, weil man eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, dass das Kind nicht so viel Sonne abkriegt und dies und das und nicht stirbt und nicht im Wasser untergeht. Deswegen wäre das jetzt wieder so ein Thema, wo ich sehr gerne Nachrichten von euch bekommen würde. Wie ist es mit einem 9, 10 Monate alten Kind in den Urlaub zu fliegen? Also ich habe schon alles so einfach gehalten wie möglich. Es ist ein zweieinhalbstündiger Flug. Das Hotel ist irgendwie halbe, dreiviertel Stunde vom Flughafen entfernt. Das ist ein Hotel, was total auf Babys spezialisiert ist. Also es gibt da alles. Es gibt da extra Babyberaterinnen. Man kann sich die Breie machen lassen. Es gibt sogar eine Babe Watch am Strand. Aber ich weiß nicht, ob jemals das mit dem Strand in irgendeiner Form realistisch ist. Und ich habe ihn auch noch nie bei jemandem Fremden gelassen und bin weggegangen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das alles geht und wie das alles ist. Der Flug macht mir natürlich Panik ohne Ende. Ich habe jetzt auch extra sozusagen die Tage so ausgewählt, dass an den Tagen noch bei EasyJet sozusagen vorne in dem Bereich was frei war, weil ich konnte mir auch einfach nicht vorstellen, so mittendrin dann mit dem Baby zu sitzen. Aber alle, die es schon mal gemacht haben, bitte, bitte schreibt mir und erzählt, wie das ist und ob ich es machen soll oder nicht. Und damit habe ich es jetzt wahrscheinlich auch schon gespoilert oder ich könnt es euch wahrscheinlich eh schon denken, es war ja eigentlich für Ende April für alle, die mich schon länger hören oder die den Podcast länger hören, die wissen, ich hatte seit 2 Jahren eine Hawaii-Kreuzfahrt mit Disney geplant und dann stellte sich aber irgendwann raus, dass man keine Babys unter 12 Monaten mitnehmen darf und wie gesagt, der Kleine wäre 10 Monate. Und ich habe es immer noch so rausgezögert mit dem Stornieren, hatte noch so gedacht, vielleicht kann Tim aufpassen und ich mache das trotzdem. Aber es ist natürlich anstrengend und es ist vielleicht auch zu anstrengend und es ist alles nicht so einfach. Und ich weiß auch nicht, ja, keine Ahnung, ich hoffe so sehr, dass, also lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte diese Cruise canceln, beziehungsweise inzwischen habe ich sie gecancelt. Das war dann auch so ein bisschen, dass das Universum es mir nicht so leicht gemacht hat. Disney hatte eine Systemumstellung, man muss dann immer so 6 Stunden in der Warte-Hotline sein, man kann dann nur telefonisch canceln. Es ist alles eine Geschichte für sich. Jedenfalls versuche ich zu verarbeiten, dass ich mich jetzt gefühlt 4 Jahre mit einer Reise beschäftigt habe, die jetzt einfach komplett überhaupt nicht stattfindet. Aber genau, jetzt ist so ein bisschen so eine andere Reise stattdessen geplant. Also let me know, was ich dazu wissen muss und also wie stressig es ist wirklich. Ich habe auch schon, wenn ich an den Flughafen denke, macht es mich fertig. Ich weiß auch nicht, ist überhaupt am Flughafen im Innenraum dann noch Maskenpflicht? Wahrscheinlich nicht. So, dann habe ich das, also in meinem Fall ja so halb geimpfte Baby. Ich finde es aber halt eben Wahnsinn, dass man eigentlich dann an so Orten, an die man vielleicht muss, sowas wie ein Flughafen mit ungeimpften Kindern, dass man die dann wirklich einfach potenziell ungeimpften Erwachsenen aussetzt. Aber ja, schwieriges Thema. Darauf sollte es jetzt auch hier auch gar nicht weitergehen. Aber genau, erzählt mir eure Urlaubserfahrungen, sodass so zum privaten Zukunftsplänen und jetzt zu den Zukunftsplänen des Podcasts. Also das ist natürlich so eine Sache, wenn man so ein partnerschaftliches, gemeinsames Projekt macht und einer sozusagen geht einen anderen Weg, dass der dann zwangsläufig das Projekt für den anderen mit beendet, was einfach in der Natur der Sache liegt und ja, auch überhaupt nicht, also sozusagen, das ist mir klar und da auch no bad feelings oder irgendwas, aber dann muss ich mich fragen, so nehme ich das so an, dass das jetzt einfach das natürliche Ende ist und das war eigentlich auch so mein erster Impuls. Dann aber dachte ich so, aber nein, eigentlich ist das auch was so ein bisschen meinen Job definiert und was irgendwie auch wir uns ja aufgebaut haben und ist das für mich jetzt so der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu beenden? Nein, vielleicht nicht. Dann hat es natürlich auch alles irgendwie organisatorische Gründe, ist jetzt noch Kapazität eingeplant für den Podcast und gibt es ein Konzept, was für diese Community, die wir jetzt aufgebaut haben, auch in einer eventuellen Alleinbesetzung oder in irgendwelchen anderen Konstellationen Sinn ergibt. Und ich habe tatsächlich so 2 relativ konkrete Konzepte im Sinn. Ich würde gerne weitermachen. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf diesen Konzepten rumdenken, mit Leuten darüber sprechen. Ich bin durch eure Nachrichten tatsächlich auch sehr darin bestärkt worden, das zu tun. Und will euch sozusagen an dieser Stelle um ein bisschen Geduld bitten. Ich will euch darum bitten, eure Podcast-Abos nicht zu kündigen. Euch darum bitten, dass wenn ihr irgendwie Freundinnen oder Freunde habt, die den Podcast mal gehört haben oder von denen ihr irgendwie wisst, die mögen den auch oder die könnten den auch mögen, denen irgendwie Links zu schicken zu dieser Folge jetzt, dass sie irgendwie dranbleiben, dass wir dann auch alle gemeinsam, wenn und falls es dann weitergeht, den Algorithmus auch wieder gut hochkriegen, dass auch der Podcast wieder und weiter gehört wird. Das ist auch eine kleine Herausforderung. Aber grundsätzlich nehme ich die gerne an und auch nicht erst, wenn meine Elternzeit vorbei ist, sondern auch schon sozusagen vorher, weil mir auch wirklich, wie ich es auch schon gesagt habe, der Austausch mit euch sehr am Herzen liegt und sehr Spaß macht. Und ich auch so schön fand, wie viele mir da wirklich geschrieben haben, dass ich doch weitermachen soll. Deswegen, so viel dazu. Es gibt Konzepte, es gibt Gedanken. Ich muss das konkret machen. Ich muss das sozusagen im Verlag irgendwie klären, wie wir das hinkriegen. Und deswegen bleibt dran, bleibt mir in dem Fall treu. Abonniert, wenn ihr es noch nicht habt, auf Instagram The Real World Podcast oder Nicola Erdmann. Abonniert den Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und ja, dann werdet ihr es nicht verpassen, wenn es dann weitergeht und wie es weitergeht, also sowohl an Infos als auch irgendwie an Folgen, werdet ihr dann mitbekommen. Wenn ihr mir schreiben wollt, abseits von irgendwelchen Social-Media-Plattformen, dann könnt ihr das per Mail einfach tun an therealworld@welt.de. Und in diesem Sinne hat es mich gefreut, mit euch zu reden. Ich war ein bisschen verunsichert, wie das so funktionieren wird alleine und ob man dann ohne Stichwortgeber oder ohne Feedback oder ohne irgendwas überhaupt dann so dazu kommt zu sprechen. Ich habe mir auch extra noch Podcast-Folgen von Michael Buchinger angehört, der ja immer alleine das macht, wie das dann so geht. Aber der war da auch irgendwie ganz gut im Flow immer. Und ja, jetzt haben wir auch eine Dreiviertelstunde zugebracht damit und es hat mir trotzdem viel, viel Spaß gemacht. Aber umso mehr bin ich auf euch und euer Feedback angewiesen und würde mich freuen, von euch auf den eben genannten Wegen zu hören, zu lesen und verbleibe mit einem Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen.